KIT Wissen. Faszination Forschung.
Hallo zu Radio KIT, heute mit dem Wissensformat. Mein Name ist Maria Pokorny. Heute habe ich für euch unter anderem Musik von Apokalyptica dabei, die spielen von Metallica Nothing Else Matters und dann gibt es noch einen Klassiker von Neil Young, Heart of Gold. Außerdem beschäftigen wir uns gleich mit dunklen, geheimnisvollen Sachen. Mehr dazu nach Beth Hart und Joe Bonamassa mit Nutbush City Limits. Nutbush City Limits im Original von Tina Turner, hier jetzt von Beth Hart und Joe Bonamassa. Wer die beiden einmal live erleben möchte, hat dazu nächstes Jahr die Chance, zwar nicht beide zusammen, aber zumindest einzeln. Joe Bonamassa spielt am 3. und 4. März 2015 zum Beispiel in Stuttgart und Beth Hart könnt ihr am 17. April zum Beispiel in Köln sehen. Seit mehr als 80 Jahren wissen die Physiker, dass es sie gibt. In den 30er Jahren beobachtete der Schweizer Astronom Fritz Zwicky, dass die Bewegungen der Galaxien im sogenannten Komahaufen sich nicht durch die Anziehungskraft der sichtbaren Materie erklären lassen. Nur etwa 4% macht im Universum der Masseanteil der uns vertrauten sichtbaren Materie aus. 73% sind dunkle Energie und 23% dunkle Materie. Bisher beruht dieses kosmologische Modell allerdings nur auf komplizierten Berechnungen, der experimentelle Beweis fehlt. Nach der Entdeckung des Higgs-Teilchens ist die Suche nach der dunklen Materie jetzt ein wissenschaftliches Großprojekt der Physik. Auf mehreren ganz unterschiedlichen Wegen wird nach ihr gefahndet. Ein Team junger Wissenschaftler des Karlsruher Instituts für Technologie sucht mit einem selbstentwickelten Detektor auf der ISS-Raumstation nach Spuren der dunklen Materie in der kosmischen Strahlung. Der Wissenschaftsjournalist Stefan Fuchs hat für Radio KIT mit der Gruppenleiterin Frau Dr. Iris Gebauer gesprochen.
Das ist ein großes Thema der Physik, der experimentellen Physik, aber der Physik im Allgemeinen, der Elementarteilchenphysik auch. Diese Frage, was hat es denn mit dieser kosmischen Strahlung auf sich? Was erzählt sie uns denn über das Universum? Wir sollten vielleicht zu Beginn einfach mal diesen Begriff der kosmischen Strahlung erklären.
Dieser Begriff, der klingt zunächst vielleicht mal ein bisschen esoterisch. Unter der kosmischen Strahlung verstehen wir aber eigentlich nur hochenergetische Protonen und auch schwerere Kerne, die in Supernova-Explosionen entstanden sind. Gegen Ende des Lebenszyklus eines Sterns gibt es diese bekannte Supernova, da kollabieren ab einer bestimmten Masse die Sonnen und es bilden sich nach dem Kollaps Schockfronten, ja, die sich von diesem ursprünglichen Stern entfernen. Und in diesen Schockfronten wird Material beschleunigt, da werden Protonen beschleunigt, auch Elektronen, auch schwerere Kerne bis rauf nach Nickel. Und nach einigen Jahren können diese Teilchen dann diese Beschleunigungsregion verlassen. Die beginnen im interstellaren Medium dann mit magnetischen Turbulenzen zu streuen. Die wechselwirken mit dem Gas, die wechselwirken mit dem Sternlicht in unserer Galaxie. Und ein Teil dieser Strahlung, den können wir dann nach diesem Transportweg hier am Ort der Erde nachweisen mit Detektoren. Zum Beispiel im Weltraum mit Ballonexperimenten oder bei ganz hohen Energien mit großen Luftschauerexperimenten auf dem Erdboden.
Positronen, also Elektronen kennt man noch, aber Positronen, was sind das für Teilchen?
Positronen sind das zugehörige Antiteilchen zum Elektron. Diese Positronen, die werden in der primären kosmischen Strahlung, also von unseren Quellen, von den Supernovas, werden die nicht erzeugt, sondern das sind Teilchen, die werden auf dem Transportweg erzeugt. Stellen Sie sich vor, wir haben Proton aus so einer Supernova bei hohen Energien, 100 GeV. Das fliegt irgendwann mal in eine Gaswolke rein und nach mehreren Durchgängen durch eine Gaswolke ist dann die Wahrscheinlichkeit hoch genug, dass wir eine Wechselwirkung haben und in diesen Wechselwirkungen mit dem Gas entstehen geladene Pionen, aus denen dann Positronen und Elektronen stammen.
Das heißt, es entsteht durch Kollisionen von Teilchen?
Es entsteht durch Kollisionen von primären Teilchen der kosmischen Strahlung mit dem Gas in unserer Galaxie. Genau, das sind sogenannte Sekundärteilchen. Das macht die Positronen auch für die Suche nach dunkler Materie so besonders. Anders als zum Beispiel Elektronen, die direkt aus den Supernovas kommen, die also die normale Materie aus unserer Galaxie bilden, sind die Positronen nicht so häufig. Also es sind nur sehr wenig abundant, weil sie einfach diese Sekundärteilchen zu den Protonen oder auch zu Helium sind. Und das bedeutet, wenn es in der kosmischen Strahlung ein Signal aus der Annihilation der dunklen Materie gibt, ich erkläre Ihnen gleich nochmal, was die dunkle Materie ist. Aber
ja, vor allem, was die Annihilation ist, das heißt die Vernichtung.
Richtig, genau. Unter Annihilation verstehen wir die paarweise Vernichtung von Teilchen. Das passiert zum Beispiel auch mit Elektronen und Positronen. Wie ich erwähnt habe, ist das Positron das Antiteilchen zum Elektron. Ist genau das gleiche wie das Elektron, außer die elektrische Ladung hat ein anderes Vorzeichen. Und wenn wir jetzt bei niedrigen Energien ein Elektron und ein Positron nah beieinander haben, dann zerstrahlen die sich, die Paar vernichten sich und in diesem Prozess wird Energie frei, die in andere Teilchen, in Photonen umgewandelt wird. Und mit der dunklen Materie ist es genauso, wenn dunkle Materie ein thermisches Relikt aus dem frühen Universum ist, dann muss sie annihilieren oder zerfallen und in diesem Zerstrahlungsprozess, in diesem Paarvernichtungsprozess entstehen dann ganz normale Standardmodellteilchen. Also Elektronen, Positronen, Protonen, Antiprotonen, auch Photonen und Neutrinos. Und die Positronen sind für uns deshalb interessant, weil sie eben in der normalen kosmischen Strahlung wenig abundant sind, also nicht so häufig vorkommen. Sie kommen also nicht direkt aus den Quellen, sondern müssen in der Galaxie in Wechselwirkung von primären Teilchen der kosmischen Strahlung mit dem Gas erzeugt werden. Und wenn es ein Signal der dunklen Materie in der kosmischen Strahlung gibt, dann würde man dahin gucken, wo die kosmische Strahlung einen schwachen Hintergrund liefert. Ja, also die Positronen wären ein Fenster für uns für ein mögliches Signal der dunklen Materie.
Wie kann man sowas messen? Wie kann man Positronen messen? Sie haben ja gesagt, man muss da unter Umständen in große Höhen gehen, um die zu messen. Wie sieht das Messinstrument, also der Detektor aus, an dem Sie ja auch hier gebastelt haben, wenn ich das recht verstanden habe?
Lustigerweise ist das Positron an sich ursprünglich in der kosmischen Strahlung entdeckt worden. Zu Beginn dieses Jahrhunderts von Anderson, da gab es einen Nobelpreis für. Der hat das Teilchen in der Höhenstrahlung entdeckt. Und wie wir das heute messen, ist abhängig vom Energiebereich, auf den wir gucken. Die kosmische Strahlung deckt mehrere Zehnerpotenzen in der Energie ab. Das beginnt bei Energien von unterhalb von 1 GeV und geht bis zu höchsten Energien, also bis zu extragalaktischen Energien. Für die niedrigsten Energien kann man sich leicht vorstellen, um da ein Teilchen zu messen, kann der Detektor relativ klein sein. Ja, also um die Energie eines nicht so hochenergetischen Teilchens zu absorbieren, vollständig zu messen in einer Art Kalorimeter, kann der Detektor klein sein. Das bedeutet für uns, wir können hier direkt die kosmische Strahlung außerhalb unserer Erdatmosphäre messen, zum Beispiel mit Detektoren im Weltraum. Der Detektor, an dem wir hier in Karlsruhe mitgearbeitet haben, ist das Alpha-Magnetische Spektrometer auf der Internationalen Raumstation. Dieser Detektor ist jetzt der größte und leistungsfähigste und präziseste seiner Art, dadurch, dass wir halt diese Bordversorgung, die Stromversorgung von der ISS mitbenutzen dürfen, von der Internationalen Raumstation mitbenutzen dürfen. Wir haben mehrere Subdetektoren. Ein Kerninstrument für uns ist der Tracker, das ist ein Spurdetektor. Da haben wir einen Magneten und mehrere Detektorebenen, mit denen wir die Spur des Teilchens nachmessen. Und abhängig von der Ladung und von der Energie des Magneten wird das Teilchen auf Kreisbahnen mit verschiedenen Radien gezwungen. Und diese Radien, die messen wir nach und bestimmen daraus die Ladung und den Impuls, die Energie des Teilchens. Und für die Messung von Positronen und Elektronen sind da noch zwei andere Detektoren ganz besonders zur Identifikation wichtig. Das ist auf der einen Seite das elektromagnetische Kalorimeter, in dem wir die Energie von diesen Leptonen, also von Elektronen und Positronen, bestimmen können über einen Schauer, der sich da bildet. Also da werden dann in Wechselwirkung Photonen erzeugt und aus den Photonen wieder Elektronen und Positronen. Und der Übergangsstrahlungsdetektor, das ist ein Detektor, der ist ganz oben auf dem Experiment drauf. Das ist der erste Detektor, der von den Teilchen passiert wird. Und dieser Detektor ist von Karlsruhe mitgebaut worden. Der deutsche Beitrag zu AMS war der Übergangsstrahlungsdetektor. Und da haben wir zusammen, Kollegen von der RWTH Aachen haben sich um das Gassystem gekümmert und Karlsruhe war für die Elektronik, für die Auslese-Elektronik verantwortlich. Das ist seit 2001 oder 2002 wurde hier in Karlsruhe daran gearbeitet.
Die Messung läuft jetzt schon eine Weile, da gibt es also jetzt erste Ergebnisse. Was kann man über diese ersten Ergebnisse sagen? Es gibt einen unerwarteten Unterschied zwischen dem, was Positronen und was Elektronen betrifft. Das heißt, eine Zunahme von Positronen, habe ich gelesen.
Zunächst mal muss man sagen, dass wir gar nicht die Ersten waren, die diese Zunahme von Positronen gemessen haben. Das wurde das erste Mal vom Parmala-Experiment gemessen. Das ist ebenfalls ein Experiment im Weltraum, ein Satellitendetektor, ein Detektor auf einem Satelliten. Und Parmala hat 2008 erstmalig einen überraschenden Anstieg im Verhältnis der Positronen im Gesamtfluss an Positronen und Elektronen nachgemessen. Also wenn man sich anguckt, von allen Positronen und Elektronen wie viele Positronen haben wir dabei, das als Funktion der Energie, da wurde ein überraschender Anstieg gemessen. Und der ist deshalb überraschend, weil wir aus Transportmodellen, also aus unseren Modellen darüber, wie sich die kosmische Strahlung von den Supernovas, von den Quellen durch die Galaxie, durch das interstellare Medium zur Erde bewegt, deutlich weniger hochenergetische Positronen erwarten. Tatsächlich erwarten wir aus unseren Transportmodellen einen abfallenden Verlauf dieses Positronenanteils. Was Pamela beobachtet hat, war ein Anstieg. Das war neu. Ich war tatsächlich auf der Konferenz, auf der die das erste Mal vorgestellt haben. Und am Abend, bevor das gezeigt wurde, hatte mir der Sprecher dann diesen Plot gezeigt. Und alle Leute, auch die um mich herum standen, sagten, das ist dunkle Materie. Und andere sagten, das sind Pulsare, das wissen wir doch. Schon in den 70ern ist das vorgeschlagen worden. Und tatsächlich sind wir heute keinen Schritt weiter. Also das sind immer noch die beiden Hypothesen, die im Raum stehen. Dunkle Materie und Pulsare. Und nun, wir erwarten von den Modellen eben einen abfallenden Verlauf. Wir beobachten einen ansteigenden Verlauf oberhalb einer bestimmten Energie, oberhalb von 7 GeV. Das war 2008 Pamela und AMS hat das jetzt nochmal mit deutlich höherer Präzision nachgemessen und vor allen Dingen den Energiebereich ausgedehnt. Ich persönlich halte Pulsare oder astrophysikalische Quellen für eine sehr vielversprechende Erklärung für unser Signal. Ja. Ich denke, dass wir in der Lage sein werden, auch wenn es eine sehr schwierige Messung sein wird, mit AMS diese Richtungsinformation nachzumessen, ich denke, dass wir in der Lage sein werden, die Pulsare zu sehen oder sie ganz klar auszuschließen mit diesem Detektor. Und der Schlüssel dazu wird, denke ich, in der Richtungsinformation des hochenergetischen Positronenflusses liegen. Also wir werden so eine Art Astronomie mit Positronen machen können.
Das war Frau Dr. Iris Gebauer im Gespräch mit meinem Kollegen Stefan Fuchs über die Suche nach Spuren der dunklen Materie in der kosmischen Strahlung. Ihr hört Radio KIT auf der 104.8.
Et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais. Moi aussi, ça fait me tuer.
Das war die französische Musikerin Sass mit einem Lied aus ihrem Debütalbum, ebenfalls namens Sass, aus dem Jahre 2010. Sass bringt übrigens ein neues Album raus, und zwar dauert es gar nicht mehr lang, Mitte November ist es soweit. Das nennt sich Paris und da geht es also nur um die französische Hauptstadt, ganz viel Musik darüber. Roboter helfen Pflegekräften bei der Arbeit, Industrieroboter erledigen selbstständig Arbeiten im Betrieb. Seit Jahren forschen Wissenschaftler daran, künstliche Intelligenz zu erschaffen. Auch Filme greifen dieses Thema immer wieder auf, nur spielt dabei die Angst, dass der Roboter schlauer wird als der Mensch und diesen dann überflüssig macht, eine Rolle. Können Roboter und Assistenzsysteme Menschen in ihren Berufen nicht nur unterstützen, sondern auch ersetzen oder ganze Berufszweige verändern? Fängt dies schon mit einem humanoiden Roboter an, der Geschirr in die Geschirrspülmaschine einräumt und wieder herausholt? Kann er schon eine Haushaltshilfe ersetzen oder was ist zum Beispiel der Sinn daran, wenn ein Roboter nicht nur menschenähnlich aussieht, sondern ähnliche Dinge wie der Mensch tut? Radio KIT-Reporterin Jennifer Watzecha hat sich auf interdisziplinäre Spurensuche begeben. Was ist das zum Beispiel genau, was uns Angst macht, wenn wir eine Maschine sehen, die verblüffende Ähnlichkeiten mit einem Mensch hat? Dazu Bianca Westermann, Medienwissenschaftlerin an der Ruhr-Universität Bochum.
Ich glaube, das, was da wirklich furchteinflößend oder das Unsichere in dem Moment ist, ist, dass wenn ich ein Mischwesen, also ein Hybrid zwischen Mensch und Maschine habe, dass mir dann nicht, dass dann zumindest in fiktionalen Ausformulierungen dieses Konzepts immer die Frage gestellt wird, ist das nun Mensch oder Maschine? Und diese Frage ist nicht mehr eindeutig beantwortbar. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mich für einen von beiden Polen entscheide, weiß ich ganz genau, ich kann den anderen genauso denken und argumentieren. Das heißt, diese wirklich Unsicherheit, ist das nun Mensch oder Maschine, das macht dann genau Angst. Wenn wir generell über quasi technische oder anthropomorphe Technik nachdenken, und dann denke ich sehr, dann kommt ein drittes Konzept mit rein, das Konzept des Roboters. Und da ist meiner Ansicht nach der beängstigende Moment, dass der Roboter sich in der Hierarchie zum Menschen aufstellen möchte. Also auf der einen Seite kann er eben der Arbeitssklave sein, der willig jeglichen Befehl des Menschen ausführt, als ein Extrempol. Und auf der anderen Seite kann er imaginiert werden als das übermächtige Wesen, das die Menschheit unterjochen kann, aufgrund seiner überaus potenzierten Fähigkeiten.
Bianca Westermann ist Medienwissenschaftlerin an der Ruhr-Universität Bochum. Beim Workshop Veränderte Lebenswelten, Figurationen von Mensch und Technik, veranstaltet von der Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften und dem Institut für Philosophie am KIT, sprach sie über das Thema, warum wir niemals Cyborg sein werden und es doch schon immer waren. Ein Cyborg ist ein sogenanntes Mischwesen, eine Mischung aus menschlichen und technischen Elementen. Dieses Wesen ist auf die Technik angewiesen. Wie aber verändert sich so ein Begriff wie der des Cyborgs, wenn wir Menschen im Alltag ohne technische Details wie Handy oder Laptop nicht mehr auskommen? Wie weit kann ein Roboter denken und handeln wie ein Mensch? Wie gleichen sich Mensch und Maschine an, insofern, dass man sowohl bei Robotern wie auch bei Menschen von Denken, Erkennen, Beobachten, Wiedererkennen und Nachahmen sprechen kann? Dazu Rudolf Seising, Wissenschaftshistoriker an der Universität Jena und Teilnehmer der gleichen Tagung, vertreten mit dem Thema Maschinendenken, Computer rechnen.
Ja, ob man dem menschlichen Denken jetzt nahe kommt, wage ich auch sehr zu bezweifeln. Die Theorie, die ich besonders studiert habe als Wissenschaftshistoriker, ist die Theorie der Fuzzy-Sets. Da geht es um unscharfe Mengen. Man versucht also von der herkömmlichen zweiwertigen Logik zu einer erstens mehrwertigen Logik überzugehen, aber das nicht nur das, sondern man versucht auch menschliche Sprache zu modellieren, indem man halt Unschärfen in die logischen Berechnungen einbaut. Das wäre eine Möglichkeit, dem menschlichen Denken näher zu kommen, weil man sich halt, weil man diesen linguistischen Zugang halt versucht, hier mathematisch zu modellieren. Ein anderer Zugang wäre, dass man neuronale Netze betrachtet, also die natürlichen neuronalen Netzen, die sich im Gehirn befinden, versucht künstlich zu bauen und miteinander zu verknüpfen und auf dieser Weise mit einem Analogieschluss natürlich, der vielleicht nicht zulässig ist, versucht, Ähnlichkeiten zu erreichen.
Über die Frage, ob wir eines Tages eine Maschine bauen können, die denken kann, ist viel geredet worden. Ich würde ohne Zögern sagen, dass wir es nicht können, ungeachtet meines grenzenlosen Respekts für A.M. Turing, der das Gegenteil meinte. Das sagte einst der Philosoph Karl R. Popper. Gegenteilige Ansicht ist dagegen der Physiker Stephen Hawking. Er sagte, einige Menschen behaupten, Computer würden niemals in der Lage sein, echte Intelligenz zu entwickeln, was auch immer das sein mag. Doch wenn komplizierte chemische Moleküle im Menschen so zusammenwirken können, dass sie diesen mit Intelligenz ausstatten, dann sehe ich nicht ein, was ebenso komplizierte elektronische Schaltkreise daran hindern sollte, Computer zu intelligentem Verhalten zu befähigen. Doch wenn komplizierte chemische Moleküle im Menschen so zusammenwirken können, dass sie diesen mit Intelligenz ausstatten, dann sehe ich nicht ein, was ebenso komplizierte elektronische Schaltkreise daran hindern sollte, Computer zu intelligentem Verhalten zu befähigen. Inwieweit sich Bewusstsein künstlich herstellen lässt, ist Kernfrage der sogenannten harten künstlichen Intelligenz, kurz KI. Die Frage, ob der Mensch einen eigenen Willen hat und aufgrund dessen seine Entscheidungen aus freien Stücken heraustreffen kann, ist seit jeher Frage der Philosophie und des Strafrechts. Egal ob der IBM-Großrechner Deep Blue dank eines speziellen Schachprogramms den damaligen Schachweltmeister Garry Kasparov geschlagen hat. Auch der sogenannte Turing-Test versucht herauszufinden, ob derjenige, der eine ihm gestellte Aufgabe löst, ein Computer oder Mensch sei. Ähnlich wie bei Seiten, die den User zur Erkennung nach seinem Kennwort fragen. Gängig in Biologie, Psychologie und Neurologie ist es, zu versuchen, die neuronalen Schaltnetze des menschlichen Gehirns durch Schaltkreise nachzubauen. Bis jetzt ist es noch zu komplex, das menschliche Gehirn und seine Funktionen technisch nachzuahmen, oder?
Ja gut, also das Ziel ist, bei der Forschung ist jetzt nicht eine Kopie von dem Menschen, also eine Kopie von dem menschlichen Gehirn mal so zu implementieren oder zu realisieren, sondern das Ziel ist tatsächlich, die Prozesse zu verstehen. Also praktisch können wir ein mathematisches Modell erstellen, mit dem wir die Prozesse in der Biologie modellieren oder was für uns bestimmte Prozesse in der Biologie allgemein modelliert. Könnten ja Muskelbewegungen sein, das könnten irgendwelche Prozesse, Denkvermögen und so in unserem Gehirn sein. Könnten wir solche Modelle haben, die man technisch realisieren kann? Ja? Und zwar das Wie, also wie man diese Modelle technisch realisiert, soll jetzt nicht so heißen, wir wollen ja ein menschliches Gehirn mal nachbilden, sondern wir wollen tatsächlich die Prinzipien verstehen, ja? Also Prinzipien der Informationsverarbeitung verstehen, Prinzipien der Aktionsgenerierung verstehen und basierend darauf technische Lösungen anbieten.
Professor Dr. Tamim Asfur ist Gruppenleiter der humanoiden Robotik am Institut für Anthropomatik am KIT. 1991 hat er den ersten humanoiden Roboter, genannt AMA, gebaut. Inzwischen gibt es 4 solche Roboter. Der geplante 5. im Bunde wird erstmals menschenähnliche Beine haben und Sensoren, die an einem Helm angebracht sind und mit denen er hört und sieht. AMA soll als Roboter den Menschen unterstützen, ihm im Haushalt helfen und die Geschirrspülmaschine einräumen. Dass der Roboter dabei nicht nur wie ein Stück Blech aussieht, sondern wie AMA Augen, ein Gesicht und bald Beine wie ein Mensch hat, ist Asfur dabei unwichtig. Er sieht den praktischen Nutzen. So sind die Arme von AMA so gebaut, dass sie Objekte wie eine Tasse greifen und in die Geschirrspülmaschine stellen können. Wie kann AMA aber Objekte sehen und erkennen? Ein Stichwort ist die visuelle Lokalisierung. Dazu Tamim Asfur.
Visuelle Lokalisierung, das heißt eigentlich, wie weiß der Roboter, wo die Tasse steht im Raum, ja, oder beziehungsweise wo der Griff der Tour im Raum steht. Das heißt, der Roboter muss tatsächlich die Position und Orientierung von diesen Objekten oder Gegenständen in einem Koordinatensystem, sagt man dazu, bestimmen, sodass er weiß, wie weit muss er seine Hand zum Beispiel bewegen, um zum Objekt zu gelangen. Oder wie weit muss der Roboter fahren, um zur Tourgriff zu kommen.
AMA dient als Hilfe im Haushalt. Robotiker Asfur sieht mehr den Nutzen der Technik als deren Gefahren. Dass ein Roboter gar menschenähnlich sein und agieren könne, wie zum Beispiel die Science Fiction befürwortet, hält er für Unfug. Die Technik dazu sei noch nicht ausgereift. Roboter können also viel, aber noch nicht alles. Das Prinzip, um das es bei Tamim Asfur geht, ist das des Nachmachens durch Beobachtung. Der Roboter bekommt von seinem Programmierer Befehle einprogrammiert, die er in Form von in einer Datenbank zusammengefassten Tasks ausführen kann. Wenn in der Gesellschaft aber eine so große Angst vor dem Roboter als manipulierenden Wesen herrscht, stellt sich die Frage, ist diese Angst vor einem selbstständig agierenden Wesen, das nicht menschlich, sondern technisch funktioniert, berechtigt? Inwiefern kann AMA beeinflussen, was er greift und wo er es hinstellt? Kann er selbst entscheiden, was er tut und damit denken wie ein Mensch? Tamim Asfur meint dazu,
inwiefern kann ein Roboter denken wie ein Mensch? Ja, also Roboter können inzwischen einiges machen, was lernen, was schlussfolgern, was Situationen interpretieren und geeignete Aktionen oder Handlungen einleiten. Aber die sind bei weitem noch nicht so weit, dass sie, sag ich mal, denken können wie ein Mensch. Das ist auch eine ganz schwierige Sache, weil wir wissen eigentlich wenig darüber, wie diese Denkmechanismen oder Vorgänge beim Menschen funktionieren. Denken beim Roboter würde ich jetzt so interpretieren, dass der Roboter die Fähigkeit hat, zum Beispiel zu erkennen, dass bestimmte Beobachtungen, die er jetzt macht, ihm bereits bekannt sind. Ja? Also, dass er zum Beispiel bestimmte Abläufe, bestimmte Menschen erkennt, ja? Dass er bestimmte Schlussfolgerungen ziehen kann über aktuelle Situationen. Jetzt, ich soll die Tasse vom Tisch holen, aber dort finde ich keine Tasse. Oder ich habe die Tasse gegriffen, die Tasse ist nicht mehr auf dem Tisch und nicht mehr in meiner Hand. Okay, dann ist die Tasse wahrscheinlich auf den Boden gefallen. Das heißt, die Fähigkeiten des Denkens bei diesen Robotern, die sind noch ziemlich eingeschränkt im Vergleich zu dem Denken, was wir jetzt beim Menschen kennen.
Das war ein Beitrag von meiner Kollegin Jennifer Watzecher. Diesen und auch alle anderen Beiträge könnt ihr nochmal nachhören auf unserer Internetseite radio.kit.edu. Das war 21 Guns im Original von Green Day, hier jetzt in der Musical-Version vom Original Broadway Cast. Und wenn ihr mal einen Musikwunsch habt, dann schickt uns doch einfach einen Brief ins Studio. Jetzt werdet ihr gemerkt haben, da war jetzt irgendwas komisch. Briefe schicken ist heutzutage eher ungewöhnlich, aber wenn wir mal ein bisschen zurückblicken, hat es sogar mal den Beruf des Briefschreibers gegeben. Briefe von früher, die werden ja auch als historische Quellen genutzt. Naja, bei heutigen Briefen könnten wir wohl nur noch Werbung und Rechnungen belegen. Nun könnte man einfach sagen, okay, Briefe sind eben nicht mehr modern, da ist die Technik weiter, E-Mail geht schließlich auch schneller. Doch ganz so einfach ist es nicht. Denn mit sinkendem Briefaufkommen steht die Post vor gesetzlichen Problemen. Das hat mir Ulrich Riem, Diplom-Soziologe am KIT, verraten. Der allmorgendliche Gang zum Briefkasten ist bei den meisten längst überholt. Das ist der neue Weg. Sie haben Post. Neben Rechnungen und Werbung, die wir immer noch im Briefkasten finden, läuft heutzutage die Kommunikation größtenteils über E-Mail, soziale Netzwerke oder Messenger ab. Und das merkt auch die Post. Denn 4 von 10 Personen verschicken überhaupt keine Briefe mehr. Alles kein Problem, gäbe es nicht, seitdem die Deutsche Bundespost Anfang der 90er Jahre privatisiert wurde, eine gesetzlich garantierte Universaldienstregelung.
In dieser Universaldienstregelung werden bestimmte Qualitätsmerkmale für den Telekommunikation wie für den Briefdienst oder den Brief- und Paketdienst festgelegt. Also zum Beispiel die Anzahl der Briefkästen, die Anzahl der Postshops und Postagenturen, die Laufzeit von Briefen, also solche Qualitätsmerkmale. Insbesondere auch das Merkmal, dass der Brief flächendeckend zu gleichen Preisen in der ganzen Bundesrepublik verteilt werden muss. Von der Alm im Bayerischen Wald bis zur Hallig an der Nordsee. Und wenn man sich überlegt, dass das Briefaufkommen deutlich zurückgeht, dann stellt sich die Frage, kann man diese Qualitätskriterien noch ökonomisch erfüllen?
Ulrich Riem ist Diplomsoziologe am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des KIT und Projektleiter der Studie Postdienste und moderne Informations- und Kommunikationstechnologien. Bei ihrer Forschung haben die Wissenschaftler festgestellt, dass Deutschland, zum Beispiel im Vergleich zu Dänemark oder den Niederlanden, bisher von sehr dramatischen Einbrüchen im Bereich der Briefpost verschont geblieben ist. Trotzdem rechnen die Forscher damit, dass Deutschland von diesem weltweiten Trend in den nächsten Jahren betroffen sein wird. Laut Modellrechnungen könnte es bis 2020 einen Rückgang des Briefaufkommens zwischen 13% und 29% geben. Damit die Post unter diesen neuen Randbedingungen unter anderem ihre Infrastruktur ökonomisch finanzieren kann, sieht Ulrich Riem Handlungsbedarf.
Es gibt einmal die Möglichkeit, dass die Postunternehmen ihr Produktspektrum verändern, erweitern und dadurch andere Geschäftsfelder sich erschließen. Zum Beispiel Briefträger in Stadtregionen sind sozusagen Spezialisten für den Kontakt zu Privathaushalten. Und sie könnten zum Beispiel auch kleine Transportdienstleistungen übernehmen, zum Beispiel von der lokalen Apotheke die Medizin an den Privathaushalt bringen oder von der lokalen Bibliothek für ältere Leute, die nicht mehr gut zu Fuß sind, das geliehene Buch abholen und wieder zurückbringen und ähnliche Dinge.
Zudem könnten die Briefträger auch als Kontaktperson und sozialpädagogische Dienstleister fungieren, indem sie sich nach dem Befinden älterer oder kranker Menschen erkundigen. Eine weitere Handlungsoption für die Deutsche Post könnte laut Ulrich Riem sein, die Zustelltage der Post von 6 auf 5 zu reduzieren. Diese Maßnahme liegt im Rahmen der europäischen Postrichtlinie, ist aber keine gern gesehene Option, da Qualität ungern verloren wird, so Riem.
Eine andere Möglichkeit ist, dass die Postunternehmen mehr in den elektronischen Bereich gehen und hier sozusagen den sogenannten elektronischen Brief, den E-Brief anbieten. Da gibt es auch im Ausland interessante Beispiele. Zum Beispiel, dass ich meinem Postdienstleister sagen könnte, ich bin jetzt 3 Wochen in Urlaub und die Post, die sonst in meinen Briefkasten kommt, sollt ihr bitte scannen und mir auf meine E-Mail-Adresse schicken. Oder dass ich auch jetzt irgendwo bin und sage, ich arbeite normalerweise mit dem Computer und schreibe meine Post mit dem Computer üblicherweise. Aber es gibt da eine alte Tante, die hat nun mal keinen Computer. Ich schicke das an mein Postunternehmen und die drucken das aus und tragen das dann zu der alten Tante als ganz normalen Brief.
Dass im Postwesen aber bald alles nur noch elektronisch ablaufen könnte, schließt Ulrich Riem aus. Vielmehr könnte sich der Soziologe auf dem Weg vom Absender zum Empfänger eine Kombination von elektrischen und herkömmlich papiergebundenen Phasen vorstellen. Wichtig sei dabei aber immer, dass der Nutzer eine Wahlfreiheit habe, welchen Weg er nutzen möchte. Auch wenn ein selbstgeschriebener Brief sehr viel persönlicher und individueller als eine E-Mail ist, wird das die wenigsten überzeugen, plötzlich wieder zu Stift und Papier zu greifen. Wie die Zukunft der Briefpost aussehen könnte, hier ein Beispiel.
Es könnte schon auch so enden, dass der Brief irgendwann zum Luxusgut wird. Also die Zustellung kostet dann nicht 60 Pfennig, sondern vielleicht 5 Mark oder Euro natürlich oder 3 Euro. Jedenfalls deutlich teurer als heute. Und es ist eben etwas ganz, ganz Besonderes, ja, dass man einen Brief verschickt und dass man einen Brief erhält. Er könnte so etwas wie die Vinylschallplatte werden, also eine Besonderheit in einer Situation, in einer Zeit, wo eigentlich kaum mehr CDs hört, weil es alles direkt aus dem Internet gehört wird, ja. Und dadurch eben wieder ein besonderes Augenmerk auf so etwas gelegt werden würde.
Das war der Diplomsoziologe Ulrich Riem vom Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse zur Zukunft der Post. Ihr hört Radio KIT auf der 104.8 mit den Cranberries und Animal Instinct. Suddenly something has happened. Das war Udo Lindenberg mit Cello. Und damit war's das für diese Woche mit Radio KIT Wissen. Nächste Woche gibt's uns wieder am Donnerstag 17 Uhr mit Radio KIT Campus. Bis dahin, macht's gut. Am Mikrofon war für euch Maria Pocorni. Ciao.